NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Edel sieht es aus, das neue Magazin Aviv, ein schweres Heft von 170 Seiten. Es ist Literatur, Kunst und Kultur gewidmet und erscheint deutsch-hebräisch. So kann man es von zwei Seiten lesen, von links nach rechts alle Texte auf Deutsch, von rechts nach links dieselben Texte auf Hebräisch. In der Mitte des Bandes stoßen beide Fassungen aufeinander. Aviv bedeutet Frühling und frühlingshaft wirkt das Cover, das das Profil eines jungen Mannes mit Blütenkranz auf dem Kopf zeigt, in zarten Pastelltönen und auf gutem, festem Papier. Die Texte im Innern sind literarisch anspruchsvoll, die Autoren kommen überwiegend aus Berlin oder Tel Aviv. Die ständig wachsende israelische Community in Berlin lässt grüßen. Der Journalist und Autor Hanno Hauenstein ist Herausgeber des Magazins. Er lebt und arbeitet selbst in beiden Metropolen und hat die meisten Texte im Heft selbst übersetzt, fantastisch übersetzt, wie man schnell merkt, auch wenn man nicht Hebräisch spricht. Hanno Hauenstein, ein Literaturmagazin auf Deutsch und Hebräisch. An wen wendet es sich?
Das Magazin wendet sich natürlich prinzipiell an alle Kunst- und Literaturinteressierte, ein junges Publikum, die Lust haben auf neue Themen. Wir haben vor, das jetzt in Tel Aviv zu vertreiben und die Erstauflage liegt 2500, deswegen wir sind noch relativ klein, aber wollen das jetzt mal antesten in Tel Aviv und für die zweite Ausgabe gerne mehr.
Die Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum hat eine Startfinanzierung gegeben. Doch man sieht sofort, es ist ein teures und aufwendiges Projekt für ein relativ kleines Lesepublikum. Wie geht das?
Naja, ich glaube, dass Printprodukte heutzutage gefragt sind als edle Produkte, als Produkte, mit denen man sich auch mal hinsetzen kann, die man gerne in die Hand nimmt. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Nachfrage. Also im Übrigen ist es so, dass viele der Autoren umsonst für uns beigetragen haben und gleichzeitig aber auch ein Interesse hatten daran, zum Beispiel in Deutsch oder in Hebräisch übersetzt zu werden.
Herr Hauenstein, die Prosatexte und Gedichte handeln von ganz verschiedenen Themen, von gelingenden oder nicht gelingenden Beziehungen, vom Schreiben, von Gott oder vom Holocaust. Manche sind leicht verständlich, andere rätselhaft, manche sind poetisch, andere sind obszön. Nach welchen Kriterien haben Sie sie ausgesucht?
Als ich anfing mit dem Projekt, habe ich einfach verschiedene Autoren, Autorinnen und Künstler und Künstlerinnen gefragt, die ich spannend und gut fand, ihre Themen beizusteuern. Die meisten dieser Autoren und Autoren stammen aus dem deutsch-hebräischen künstlerischen Umfeld und ihnen war das freigestellt, welche Themen sie beisteuern möchten. Der Großteil der Beitragenden sind jung, das war eins der Kriterien für die Auswahl, aber im Grunde genommen war ihnen das freigestellt. Insofern ist es auch ein sehr eklektischer Mix aus verschiedenen Themen und Formaten.
Sie haben auch mittelalte sozusagen bekannte Autoren dabei, mit Nir Bahram und Edgar Keret sind zwei außerordentlich prominente israelische Autoren im Heft vertreten, die auch als deutliche Kritiker der Regierungspolitik in Israel gelten. Wollen Sie sich damit auch als Magazin politisch positionieren?
Nee, ich glaube, wir sind nicht aufgetreten mit einem klar gesetzten politischen Programm, aber ich denke, das Heft spiegelt ziemlich klare politische Positionen der Beitragenden wider. Aviv als Heft hat keine politische Programmatik sozusagen. Es ist natürlich ein bisschen ein Unterschied in Deutschland und in Israel, da wir jetzt zum Beispiel jetzt Beitragende haben, die ursprünglich aus Palästina kommen oder aus Iran. Das wäre jetzt in Israel zum Beispiel schon ein Statement, wohingegen das vielleicht in Deutschland gar nicht als so sehr politisch gelesen wird. Deswegen bin ich auch gespannt auf die Rezeption, wie sich die unterscheidet vor Ort in Israel im Gegensatz zu hier.
Der Dichter Max Czolek, im Heft mit dem Zyklus Ausschreibung zum Familienfest vertreten, arbeitet schon eine ganze Weile an der Vernetzung deutschsprachiger Lyriker, junger Lyriker. Sehen Sie das so? Gibt es eine neue Gruppe junger deutsch-jüdischer Autoren in Berlin?
Ich bin mir im Klaren darüber, dass da eine Vernetzung stattfindet und es gibt sicher eine Gruppe deutsch-jüdischer junger Autoren, aber ich weiß nicht, ob man das schon als Gruppenphänomen bezeichnen kann. Ich finde, Max Czolek ist ein ganz ausgezeichneter junger Lyriker und ein schönes Beispiel für eine neue, frische Stimme, der so ein bisschen die alten Klischees aufwirbelt. Aber ob es da schon eine neue Gruppe gibt, kann ich jetzt so nicht beantworten.
Eine Frage noch zu den Fotos. Eine Fotoserie von jungen Männern, also der eine ist ja vorne auf dem Cover. Diese Fotoserie gibt dem Heft einen deutlich homophilen Touch. Wollen Sie auch die Schwulen- und Lesben-Szene erreichen?
Unser Heft besteht aus Leuten mit sehr diversen verschiedenen Hintergründen, also kulturell, religiös, sexuell in verschiedenen Arten und Weisen und das spiegeln wir wieder. Wir haben da jetzt nicht direkt darauf geachtet, eine bestimmte Community zu erreichen, ob jetzt die schwulen Community oder die jüdische Community oder die israelische oder die deutsche. Wir haben das einfach mal so sehr frei und eklektisch gemacht und konzipiert und hoffen, dass das auf guten Boden fällt.
Das war Hanno Hauenstein, Herausgeber des neuen Magazins Aviv. Sie können es im Internet bestellen. Demnächst ist es auch in ausgewählten Buchhandlungen für 12 € zu haben. Geplant sind 2 Ausgaben pro Jahr. Die Rechtspopulisten in Europa werben um die Juden. Dazu gleich mehr. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Irit Shilor aus London den Wochenabschnitt der Tora, der 5 Bücher Mose, auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat sich besorgt über die Annäherung zwischen der katholischen Kirche und der ultrakonservativen Pius-Bruderschaft geäußert. Die Verhandlungen Roms mit der Bruderschaft zur Wiederaufnahme der Vereinigung in die katholische Kirche bereiteten ihnen Sorgen, erklärten der katholische Theologieprofessor Hans-Peter Heinz und der Rabbiner Andreas Nachama in Bonn. Das klare Ja der katholischen Kirche zur Erklärung Nostra Aetate von 1965 dürfe nicht zur Disposition gestellt werden. Die Pius-Brüder lehnen das positive Verhältnis zum Judentum ab, wie es in Nostra Aetate festgelegt wurde. Papst Franziskus hatte sich Anfang April erstmals mit dem Generaloberen der Bruderschaft getroffen. Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel haben den verstorbenen Historiker Fritz Stern gewürdigt. Sterns Schriften über Deutschland und das moderne Europa seien unverzichtbar für das Verständnis des Landes und des Kontinents, sagte Merkel. Der frühere Professor der Columbia-Universität in New York war für sein Werk mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Stern stammte aus Breslau und hatte Deutschland auf der Flucht vor den Nationalsozialisten verlassen. Trotz seiner Erfahrungen stand er dem Land später wohlwollend gegenüber. 1990 überzeugte Stern die britische Premierministerin Margaret Thatcher davon, dass man vor einem wiedererstarkenden Deutschland keine Angst zu haben brauche. Er starb am Mittwoch im Alter von 90 Jahren in seiner Wohnung in New York. Die Karikaturenschau in der iranischen Hauptstadt Teheran zum Holocaust stößt auf scharfe Kritik. In Berlin sagte der geschäftsführende Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees Christoph Häubner, für die Überlebenden sei die Ausstellung ein Anschlag auf die Würde ihrer ermordeten Familien. Häubner sprach von Tagen der Schande für den Iran. Der private Veranstalter der umstrittenen Schau erklärte, man wolle weder etwas leugnen noch etwas beweisen. Es gehe vielmehr um den Missbrauch des Holocaust durch Israel für politische Ziele in Palästina. Er warf Israel einen Neo-Holocaust an den Palästinensern vor. Die iranische Regierung erklärte, sie habe mit dem Karikaturenwettbewerb nichts zu tun und unterstütze ihn nicht. Die deutsche Bundesregierung verurteilte die Ausstellung. Der Berliner Verein Gesicht zeigen für ein weltoffenes Deutschland hat den mit 5.000 € dotierten Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage des Zentralrats der Juden in Deutschland erhalten. Der Verein leiste seit Jahren eine vorbildliche Arbeit, besonders auf dem Gebiet der Rechtsextremismusprävention und der Demokratieerziehung an Schulen, etwa durch Aktionstage, Podien und Lesungen, hieß es zur Begründung. Die Auszeichnung erinnert an den früheren Zentralratspräsidenten Paul Spiegel, der selbst zu den Gründern des Vereins gehörte. Spiegel starb im Jahr 2006. Soweit die Meldungen.
Eine Überraschung war es nicht, dass die Alternative für Deutschland auf ihrem Bundesparteitag beschloss, ein generelles Verbot des Schächtens zu fordern. Das betäubungslose rituelle Schlachten, bei dem das Tier mittels eines Schnitts durch Halsschlagader, Luft- und Speiseröhre getötet wird, war schon immer ein Lieblingstopos aller Rechtspopulisten und Rechtsradikalen. In Deutschland wurde es schon einmal 1933 verboten. Die Nationalsozialisten gerierten sich als Tierschützer gegen die grausamen Juden. Doch so eindeutig ist die Lage heute nicht. Wie wir schon berichteten, wirbt die AfD durchaus um jüdische Stimmen. Und nicht nur das. In ganz Europa versuchen Rechtspopulisten, Juden als Bündnispartner gegen den Islam zu gewinnen. Jens Rosbach berichtet.
Marine Le Pen wendet sich gern an die Juden Frankreichs. So warnte die Chefin des rechtsextremen Front National im vergangenen Jahr:
Es besteht eine Gefahr für Juden in Frankreich. Sie sollten auf Seiten jener kämpfen, die sich über die Gefahr des islamistischen Fundamentalismus im Klaren sind.
Marine Le Pen hatte sich bereits zuvor von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen distanziert, der einst den Front National gegründet und immer wieder antijüdische Meinungen vertreten hat. Heute lässt die Partei antisemitische Mitglieder ausschließen. Kürzlich wurde bekannt, dass der Front National sogar einen Verein installieren will, speziell für jüdische Sympathisanten. Simone Rodan-Bensakeen vom Pariser American Jewish Committee betrachtet das Vorgehen von Marine Le Pen als reine Taktik.
Die Strategie ist auf jeden Fall, einen Koscher-Stempel zu bekommen, um eine normale Partei zu werden, eine normale Regierungspartei zu werden. Der Front National hat sehr früh identifiziert, dass das wirkliche Problem ist, das antisemitische Image des Front Nationals. Und die einzige Art und Weise, wie das natürlich geändert werden kann, ist, indem man die jüdischen Wähler zu sich bringt.
Rodan-Bensakeen, die als Frankreich- wie auch Europachefin des AJC arbeitet, räumt ein, die antimuslimische Propaganda des Front National zeige durchaus Wirkung.
Es gibt einige französische Juden, die glauben, der Feind meines Feindes könnte eventuell mein Freund sein.
Der Grund? Französische Juden haben Sorgen um ihre Sicherheit. Immer wieder gibt es Übergriffe und Anschläge von zumeist arabischstämmigen Tätern.
Wir haben dieses Jahr alleine über 800 antisemitische Attacken in Frankreich gehabt. Einige französische Juden wurden getötet seit mehreren Jahren. Und die Angst in der französischen jüdischen Bevölkerung ist auf jeden Fall sehr groß.
Laut einer Studie, die die Präsidentschaftswahl 2012 untersuchte, stimmten rund 13% der französischen Juden für Marine Le Pen. Neue Erhebungen gibt es zwar nicht, aber Experten befürchten eine steigende Zustimmung, auch durch die Terroranschläge vom vergangenen Herbst. Die Leitungen der jüdischen Gemeinden lehnen allerdings jegliche Kooperation mit den Rechtspopulisten ab. Sie erinnern an die jahrzehntealte judenfeindliche Vergangenheit des Front National und seine Kontakte zu prominenten Rechtsextremisten. Vermutet wird auch, dass der anti-islamische Rassismus jederzeit umschwenken könnte.
Der Rassismus vom Front National könnte sich auf jeden Fall gegen Juden richten. Das ist der Lauf der Geschichte.
Ähnlich die Lage in Ungarn und in Österreich. Auch dort versuchen Rechtspopulisten der FPÖ bzw. der Jobbik-Partei jüdische Stimmen zu ergattern. Der Europäisch-Jüdische Kongress, ein Dachverband von 39 nationalen Organisationen, hat im Januar dazu Stellung genommen. Vizepräsident Ariel Musikant, ein Österreicher, berichtet.
Der Europäisch-Jüdische Kongress hat festgelegt, dass wir bis auf Weiteres mit diesen rechtsextremen Parteien nicht kommunizieren, solange sich nicht eine nachhaltige Veränderung in diesen Parteien darstellt.
Die jüdische Dachorganisation beobachtet, dass Europas Rechte auch die israelische Regierung umwirbt. Bislang allerdings erfolglos. Nach Ansicht des American Jewish Committee offenbart gerade das Vorgehen in Jerusalem die heuchlerische Strategie der Rechtspopulisten. AJC-Chefin Simone Rodan-Bensakeen weiß, dass der Front National auch mit gegenteiligen Positionen Werbung macht, und zwar in muslimischen Kreisen.
Ich habe das gehört von einigen Leuten, die ich kenne innerhalb der muslimischen Gemeinde, wo der Front National dann sagt, ja, wir sind gegen Israel, wir sind gegen den Zionismus, kommt doch zu uns. Also das ist eine andere Strategie, die, glaube ich, noch nicht ganz groß ist, aber die auf lokaler Ebene auf jeden Fall schon gibt. Das Feindbild wird auf jeden Fall immer angepasst für den Wähler.
Rechtspopulisten werben europaweit um Juden. Ein Beitrag von Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Irit Shilor aus London.
Du sollst den Ochsen und das Schaf nicht mit seinen Jungen am selben Tag töten. Eine aramäische Übersetzung hingegen lautet so: Meine Kinder Israels, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, so solltet ihr das auf Erden sein. So schlachtet den Ochsen und das Schaf nicht am selben Tag wie ihre Jungen. Es ist klar, dass der Text das Motiv der Barmherzigkeit für die Einhaltung des Gebotes versteht. Im Jerusalemer Talmud finden wir eine Stelle im Text, der jeden, der diesen Text so interpretiert, zensiert, da es arrogant ist zu behaupten, dass wir die Absichten Gottes erkennen können. Wir können nicht behaupten, dass die Motivation Gottes auf Barmherzigkeit beruht, weil wir die Gründe, warum wir gewisse Gebote einhalten sollen, nicht kennen. Eigentlich handelt die Diskussion über die Tatsache, ob die Gebote Sinn machen oder nicht. Müssen sie eingehalten werden, auch wenn sie uns sinnlos erscheinen, oder halten wir sie ein, weil wir mit dem Konzept übereinstimmen? Oder erwarten wir eine Belohnung? Im 5. Buch Moses heißt es, dass die Einhaltung der Gebote Segen bringt und das Nicht-Einhalten Unglück. In anderen Worten, die Einhaltung der Gebote ist zu unserem Vorteil. In den 10 Geboten heißt es, wer seine Eltern ehrt, wird ein langes Leben im Lande Israel erleben. Im 2. Paragraphen im Schma wird uns eine Belohnung versprochen, wenn wir die Anweisungen einhalten. Dies sind versprochene Vorteile, die wir erfahren werden, wenn wir die Gebote befolgen. Hier geht es nicht um die Rationalisierung der einzelnen Vorschriften. Die Mischna fordert uns auf, die Gebote zu befolgen, weil wir zum Gehorsam angeregt werden und nicht, weil wir uns Belohnung erhoffen. Die vorherrschende Meinung in der Mischna und im Talmud ist diese, dass wir nicht Erklärungen suchen sollen, warum wir die Gebote einhalten. Die Ansicht, dass wir Gebote einfach einhalten sollen, egal ob wir zustimmen oder nicht, spricht nicht viele Menschen an, und einige jüdische Denker versuchen, Erklärungen zu den Geboten zu finden. Wir können die Gebote dieser Woche ähnlich behandeln. Es wird uns gesagt, dass wir Kerzen und Challah auf den Tisch stellen sollen, als Zeichen unseres Bündnisses mit Gott. Aaron und die Priester sollen die Belohnung erhalten. Aber eigentlich sind wir es, die profitieren. Wir sind es, die die Heiligkeit des Schabbats erleben.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Irit Shilor aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.